ey, Delivery ist kommt nach Lemgo, hast du Bock, das mitzuorganisieren? Ich so, Alter, auf jeden Fall, ne? Dann haben wir uns, bin ich mit ihm zu dem Meeting gefahren. Ich dachte, das wäre schon voll am Gange. Also, ey, wir haben die Idee, Deliveries hier nach Lemgo zu holen. Hat jemand von euch schon Erfahrung in Eventorganisation? Nee, keiner. Aber für uns war das irgendwie voll klar, dass Gott hier in Detmold oder in Lippe was bewegen will.
Hallo und herzlich willkommen zu Die Macht der Worte, der Podcast. Authentisch, praktisch, gut. Und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge.
Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen zu Die Macht der Worte, der Podcast, der da anfängt, wo dein Gottesdienst aufhört. Mein Name ist Steve und du befindest dich in der 199. Ausgabe dieses wunderschönen Podcasts. Also eigentlich haben wir schon mehr Ausgaben, weil wir immer wieder Sondersendungen machen oder eben Sachen veröffentlichen, die eben schon mal dran waren, aber dann komprimiert in einem Ding. Das heißt, wenn du hier was hörst, was dich interessiert, warte drauf, vielleicht kommt es irgendwann als Ganzes. Wenn du sagst, ah, ich kann nicht warten oder sowas, dann genieße diese Sendung, genieße diese christliche Podcast-Show, die von mir ja moderiert wird, und ich treffe mich mit mehreren verschiedenen Leuten über verschiedene Themen. Und da dürft ihr euch drauf gefasst machen, da gibt es in Zukunft noch einiges. Wir sammeln gerade, weil wir jetzt in 3 Wochen ungefähr in die Sommerpause gehen. Schon mal für euch, wird wahrscheinlich 2 Monate sein, wo wir uns nicht hören und sehen lassen. Macht aber nichts, weil wir kommen auf jeden Fall wieder und wir sammeln jetzt gerade die ganzen Interviews, weil wir gehen in die Elternzeit wieder mal auf die Färöerinseln. Und wer zwischen August und November, vielleicht Dezember, auf den Färöerinseln ist, der kann uns gerne mal auf Instagram schreiben unter Die Macht der Worte. Und dann können wir uns mal treffen auf einen Kaffee oder vielleicht sagst du auch, Mensch, was weiß ich was, wenn wir nach oben fahren, nach Dänemark, vielleicht sagst du, hey, ich lieg da am Weg rum und da können wir auch einen Kaffee trinken, da würde ich mich natürlich auch freuen, von Nürnberg hoch Hamburg und dann eben Dänemark und dann mit einer Fähre Richtung Heimat meiner Frau, beziehungsweise ist ja jetzt Deutschland die Heimat meiner Frau. Genau, aber wir haben gestern war Pfingsten, ich weiß nicht, was du gemacht hast, ist ja meistens so ein Tag, wo man sagt, ey, zum Glück ist es Montag, ich muss nicht arbeiten, fällt im Mai sowieso alles wunderbar, aber genau, wir haben Manu Höfig nochmal und Tim Sauter rausgebracht, die über die Geistesgaben sprechen, natürlich passend zu Pfingsten auch. Und wenn dich das interessiert, diesmal ganz am Stück, und das machen wir ja öfter, vielleicht habt ihr das schon mal gemerkt, wir veröffentlichen öfter mal ehemalige Episoden oder beziehungsweise Themen, die wir hatten in diesem Podcast, dann nochmal als Ganzes, dass du dir das nochmal anhören kannst oder dass du auch sagst, hey, pass mal auf, das ist eine interessante Diskussion, zum Beispiel über Geistesgaben, hör dir das mal an, zieh das mal rein, und es ist sehr interessant. Genau, und es ist es auch sehr interessant und auch sehr witzig, es ist eine entspannte Atmosphäre zwischen Manu, Tim und mir, und wir, ja, nicht wursteln, aber wir reden uns da und diskutieren uns da ein bisschen so durch diese Geistesgaben. Und wenn du mehr von diesen Themen haben willst, wo ein Charismatiker sich mit einem Freikirchler trifft, nicht Freikirchler, evangelische Freikirche, dann darfst du uns gerne schreiben über Instagram. Wir würden uns sehr freuen, wenn du bei Die Macht der Worte uns auch Tipps gibst über Themen. Wir sind gerade noch auf der Suche zwischen den beiden, was wir da mal ansprechen könnten. Und genau, bis dahin kannst du gerne mal die Emanuel-Gemeinde in Nürnberg besuchen oder aber auch in Herzogenaurach die FEG von den beiden Pastoren. FEG spricht ja für sich, ist jetzt die nicht charismatische Emanuel-charismatische Gemeinde. Genau, und dann kannst du da mal vorbeischauen und dir mal die Predigten anhören. Oder eben auf YouTube oder Podcast-Predigten anhören von den beiden. ziemlich interessant und ich finde, man kann bei beiden sehr viel mitnehmen, ob du jetzt Charismatiker bist oder Freikirchler. Man hat gute Aspekte mit den beiden. Gut, und jetzt fangen wir nämlich an mit den Themen. Wir haben ja Gunther, der über den Islam bzw. über den Koran spricht. Ich habe jetzt schon öfter das Lob bekommen, dass es ein sehr gutes Thema ist, wo ich am Anfang ein bisschen so, wird jetzt Koran in diesem Bibelthema überhaupt zur Geltung kommen, beziehungsweise ist es überhaupt gerechtfertigt, dass der Koran bei dem Bibelthema kommt. Aber ich danke euch für die Feedbacks. Also ihr habt gesagt, sehr gut und endlich erkenne ich mal ein bisschen mehr, was Koran und Co. So beinhaltet. Dann Michael und Steve, wir haben ja letzte Woche euch über das größere Geschäft verlassen und einen kleinen Cliffhanger gemacht. Und heute hauen wir auf die Kacke. Der war doch lustig. Und reden über das große Geschäft in Gemeinden. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gemacht hast, aber ich habe da meine persönliche Geschichte ein bisschen angefangen zu erzählen und die wird jetzt weiter erzählt. Viel Spaß beim Hören und bitte diejenigen, die mich sonst so im Real Life sehen, bitte sprecht mich nicht drauf an. Es ist nur Sinn und Zweck, quasi Marketing, dass wir wieder was verkaufen und dass wir wieder sagen, okay, jetzt haben wir da wieder was rausgebracht, was lustig ist. Nee, ihr dürft mir natürlich gerne Fragen und vielleicht auch für mich beten, weil ich habe ja ein bisschen Angst woanders. Ne? Naja, okay. Dann haben wir nochmal Nadine und mich auf der Fahrt Richtung ERF, wo wir über Vergebung sprechen und die Jungs von Sivens mit S, die reden, Dennis beziehungsweise redet über seine Jugend, seine Kindheit und aber auch, wie das angefangen hat eigentlich mit Sivens. Also jetzt kommen langsam Butter bei die Fische. Wir reden darüber, die allerersten Anfänge. Und ich würde jetzt mal sagen, wenn ich so frei sein darf, das ist quasi das erste Mal in der Öffentlichkeit, dass Sivens über seine Anfänge redet. Und da bin ich schon ein bisschen stolz drauf. Und ich würde mich freuen, wenn ihr diese Jungs unterstützt und eure Tickets einfach da kauft, weil was ist es besser, als bei Christen irgendwas zu kaufen? Unbezahlte Werbung, aber ich glaube, man muss es nicht machen, weil christliche Produkte es wert sind, wenn sie gut sind, zu kaufen und zu unterstützen. Und da schlage ich gleich den Bogen. Ich würde mich freuen, wenn ihr diesen Podcast unterstützt. Und zwar nicht mit Geld. Bis jetzt musste noch keiner irgendwas zahlen, soweit ich weiß. Aber ich würde mich freuen, wenn ihr mir entweder 5 Sterne gibt auf Apple Podcasts, Spotify oder wo es auch immer 5 Sterne gibt und eine Bewertung schreibt. Davon lebt dieser Podcast ein bisschen, also er lebt nicht davon, aber er kriegt mehr Sichtweite, wenn ihr das macht. Und wenn ihr euch gerade denkt, nee, jetzt gerade habe ich keine Zeit, ich würde mich trotzdem freuen, wenn ihr das vielleicht einem Freund schickt und sagt, hey, pass mal auf, zum Beispiel dieses Geistesgaben-Thema ist recht interessant, schickt es mal jemanden oder diesen Podcast, wenn du dir denkst, das ist ein guter Podcast und den kann man schön weghören. Also jetzt wünsche ich euch Gottes Segen. Ich danke euch fürs Hören dieses Podcasts. Viel Spaß bei der Episode 199 von Die Macht der Worte.
Dein Wort öffnet mir die Augen.
Dein Wort ist Kraft.
Dein Wort und meine Seele wird gesund.
Dein Wort gibt Trost.
Dein Wort ist ein Licht auf meinem Weg.
Wir hatten jetzt ja letzte Woche über das islamische Dilemma, dass quasi der Koran auf die Bibel verweist und sagt, das, was euch gegeben wurde, das behaltet auch und weicht davon nicht ab. Jetzt ist so ein bisschen meine Frage, wenn ich mit Freunden rede, muslimischen Freunden rede, warum die nicht den Koran so sehr lesen?
Ja, erstens, weil die meisten Muslime nicht Arabisch sprechen.
Aber wir haben doch jetzt eine Koranübersetzung.
Ja, aber nur der arabische Koran ist eigentlich das, was gültig ist. Es ist wie zum Beispiel im Mittelalter, Latein. Alles war Latein. Die Leute sind in die Kirche gegangen, die Messe wurde auf Latein gesprochen und da hat kein Mensch verstanden. Aber sie haben die Worte, haben sie alle gekannt. Ja, aber verstanden haben sie es nicht. Ja. Das ist genauso wie im Islam. Also es gibt nur einen Bruchteil von Muslimen, die Arabisch sprechen. Und wenn sie den Koran auswendig kennenlernen, das machen sehr viele, das wird wirklich, ja, es ist ein großes Ding für die, dann lernen sie ausschließlich auf Arabisch auswendig und wissen nicht mal, was sie da auswendig lernen.
Okay.
Ja.
Also die verstehen es gar nicht, was sie da sehen. Okay.
Und wie gesagt, der Koran ist selber mit so vielen Widersprüchen und alles voll, dass die Leute und so viele unklare, auch wenn man das in den Übersetzungen liest, so viele unklare Verse und so, dass die Menschen es nicht verstehen. Und sie verlassen sich einfach auf was der Imam sagt. Mhm. Das sind nicht so Leute, die wirklich interessiert sind, in den tieferen Schichten von ihrem Glauben hineinzudringen. Das ist nicht gewollt, weil je tiefer man da hineingeht, dann so, je mehr erkennt man, hey, hier stimmt was nicht. Und wenn der Koran selber sagt, es ist absolut klar, wie kein anderes Buch, kein Missverständnis hier. Und dann gibt es Verse, wie zum Beispiel, hier ist ein, das weiß ich, ich sage es ja auf Englisch, no one knows its interpretation except Allah. Mhm. Und auf der anderen Seite, das heißt, niemand weiß, was das bedeutet, nur Allah weiß es. Also warum hat er es überhaupt geschrieben?
Ja.
Ja. Und wenn man sowas liest, steht in der Koran. Mhm. Wie kann man das erklären?
Ja.
Und wenn ein Muslim dann mit solchen Sachen konfrontiert ist, aber er wird so, wie soll ich das sagen, der Koran ist eigentlich sehr streng gegenüber Leuten, die Zweifel haben.
Okay.
Ja, du darfst nicht zweifeln. Du darfst nicht hinterfragen. Das heißt, es ist besser, ich mache halt wie alle anderen Muslimen, ich mache halt mit und glaube einfach, aber ich weiß nicht, warum ich glaube oder ich weiß es.
Ja.
Ja,
oder dieses Halbherzige, ne? Also jetzt ohne irgendwelche Moslems gegen die Wand zu fahren oder irgendwie zu beleidigen oder verletzen, aber ich finde, viele Moslems gehen zum Freitagsgebet, erzählen aber dann, wie sie ihre Frau fremdgehen zum Beispiel oder wie sie dann saufen oder was weiß ich was machen. Ja, ja. Und ich will jetzt nicht sagen, dass wir Christen besser sind. Vielleicht verstecken wir das nur mehr oder sowas, aber so eine Halbherzigkeit dem Islam gegenüber, finde ich.
Ja, leider gibt es auch sehr viele Christen, mit Anführungszeichen Christen. Wer wirklich den Heiligen Geist in sich hat, der lebt vielleicht ein bisschen anders. Die Muslime haben leider keinen Heiligen Geist.
Ja.
Allah kommt nicht in einen Mensch hinein. Mhm. Ja, das ist macht er nicht. Gott tut das für uns. Da haben wir einen entscheidenden Unterschied. Aber der normale Muslim, dem interessiert das eigentlich alles nicht. Der tut es eigentlich aus kulturellen Gründen. Ja? Natürlich gibt es so, sagen wir mal, 10%, die wirklich eifrig sind und die alles super streng nehmen und dann deswegen bereit sind, sich in die Luft zu sprengen.
Ja.
Weil sie das wirklich glauben und wollen, das alles richtig tun. Und dann aber ich sag das so, der gute Muslim ist kein guter Mensch. Und andersrum, die meisten Muslime sind gute Menschen. Mhm. Ja, die sind halt Menschen wie jeder andere Mensch.
Ja.
Das sind gute Menschen. Und wollen Gutes tun und haben auch, die wissen schon, was richtig und falsch ist und so weiter, wir nehmen einfach so umbringen und so, aber es gibt diesen anderen, diese Fanatikern, die bereit sind, diese extremistischen Taten zu begehen, weil sie einfach wirklich das alles so ernst nehmen und nicht verstehen, was eigentlich da alles, wie man das wirklich so auslegen soll, wenn es hier steht, kämpft gegen die Christen, kämpft gegen die Juden,
ja.
Weil das steht da tatsächlich drin.
Okay.
Ja.
Aber sagst du jetzt, also auch das klingt so ein bisschen, sprengt sich in die Luft und sowas, ne? Ein bisschen harte Worte, aber ich denke mir, also viele Muslime sagen ja, naja, die sich in die Luft sprengen, das sind ja die Geschubsten. Also quasi, das ist ja gar nicht der Koran.
Ja, das sagen nur die den Koran nicht ernst nehmen.
Also würdest du sagen, die sich in die Luft sprengen, sind die also wir müssen hier ein bisschen vorsichtig sein, ne? Das war auf keinen.
Erstens sind die meisten Muslime nicht so.
Ja.
Das sind einfach Menschen, ja, so wie wir. Klar. Aber wenn man den Koran ernst nimmt und manche Verse liest, Vielleicht kann man sagen, ja, die nehmen es einfach aus dem Kontext oder sowas. Ja, es gibt immer Ausreden oder so. Aber tatsächlich sind Verse drin, die extrem gewalttätig sind.
Ja.
Und wenn man das nicht einordnen kann und diesen Glauben wirklich ernst nimmt, dann hat man ein Problem. Dann kann man vielleicht Sachen tun. Natürlich gibt es in unserer Bibel Stellen, wo man sagt, Mensch, das ist ja auch extrem gewalttätig im Alten Testament und so weiter. Mhm. Aber das kannst du, das muss man historisch gesehen. Das ist nicht eine Aufforderung, dass wir heute irgendwelche Dinge tun. Und Jesus hat etwas ganz anderes gelehrt.
Ja? Ja.
In keiner Weise hat er jemals auf Gewalt gesagt, dass Gewalt irgendwie gut ist. Hat er niemals gemacht. Aber Mohammed war anders.
Ja, aber es gibt doch diese Aussage, ich weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast, quasi Altes Testament und Neues Testament, also Altes ist ja immer blutrünstiger als das Erste, das Neue Testament, und dass quasi jetzt gerade der Islam zu den Kreuzzügen, also in der Zeit, weil der Islam kam ja später und jetzt ist quasi die Zeit oder war die Zeit, wo Anschläge waren und so weiter, wo die Kreuzzüge waren, wo wir Christen auch ja drin waren. Und dann uns etabliert haben in, jetzt haben wir es begriffen.
Okay, jetzt hast du was gesagt, was mich, was ich nicht in Ordnung finde.
Ja.
Das mit den Kreuzzügen.
Aha.
Man muss verstehen, dass die Kreuzzüge stattgefunden haben, erst nach 700 Jahren ständig von muslimische Mächte angegriffen geworden ist. Also wir dürfen nicht vergessen, der Islam ist so weit bis Mitte Frankreich eingedrungen. Zweimal haben sie Wien belagert.
Mhm.
Ja, das heißt, Islam ist mit dem Schwert expandiert.
Okay.
Ja, und die Reaktion von das Christentum, also damals eigentlich die katholische Kirche und die byzantinische Kirche, war defensiv. Die ersten 400-500 Jahren.
Okay.
Defensiv.
Mhm.
Man bedenke, die erste Kreuzzüge sind erst nach dem Jahr 1000 passiert. Da war der Islam schon, hat ganz Spanien und Portugal, das war alles islamistisch von den Mooren und so weiter. Das war alles schon.
Ja.
Und dann erst kamen die Kreuzzüge. Natürlich waren die Kreuzzüge nichts Schönes, aber es war nichts anderes, als was die Muslime schon hunderte Jahre lang gemacht haben.
Okay.
Ja.
Ja. Also, weil ich habe das jetzt, ich kenne mich in dem Ganzen gar nicht aus, ne? Aber das hört man halt von Leuten, ne? So, ja, jetzt ist gerade die Zeit von Muslimen, wie die Christen die Kreuzzüge hatten. Aber ich wusste zum Beispiel jetzt gar nicht, dass das quasi ein Gegenschlag war. Also nicht eine Initiative, wir machen jetzt die ganze Welt christlich.
Ja. Und dann können wir sehr viel über den Kreuzzügen sprechen und was für Typen das waren. Das waren alles von Raubritter bis der normale Bauer und alles Mögliche waren drin. Mhm. Und natürlich sind viele Sachen passiert, die nicht christlich waren, ganz klar.
Ja.
Das waren ja auch nicht alle Christen. Mhm. Sie sind einfach bezahlt worden, hey, geht dorthin und kämpft gegen diesen. Mhm. Und dann, was haben sie gemacht? In manchen Kreuzzügen haben sie zum Beispiel Konstantinopel überfallen und alles ausgeraubt. Also andere Christen, nicht mal die Muslime.
Ja.
Ja? Natürlich, es gibt. Aber ich will nicht sagen, dass das gut war, aber wir müssen das als militärische Reaktion auf ständige Angriffe betrachten.
Okay, ja.
Und wenn man das so einordnet, dann kann man das nicht also was die Muslime heute machen mit den Angriffen zum Beispiel in Israel jetzt im Oktober irgendwie vergleichen. Das ist kein Kreuzzug.
Ja, das stimmt. Wir gehen noch mal ein bisschen raus aus dem Krieg Richtung Einfachheit des Glaubens vom Islam. Mhm. Also mit wem habe ich das geredet? Mit deiner Nachbarin, ihrem Sohn. Den habe ich auf der Straße aufgegabelt und habe ihn mitgenommen gerade. Und dann haben wir so geredet, Christentum ist eigentlich so ein bisschen schwierig. Die Beziehung zu Gott und so weiter, da hat es Islam schon leichter mit 5 Schritten, sage ich mal, in die gute Religion rein. Also es ist ja Freitagsgebet, Fasten, Ramadan. Mehr kenne ich mich jetzt gar nicht aus.
Ja,
aber fünf sind es, ne? Fünf Säulen des Islams, glaube ich.
Ja, ja, aber es ist nicht so einfach, weil da müsste man auch fünfmal aufstehen und beten.
Ja. Und aber ich meine.
Schon sehr früh im Morgen.
Ja, ja. Aber das Entspanntere am Islam ist ja eigentlich, dass ich nicht großartig denken muss. Also ja, ich habe alles vorgegeben, als Christ bist du ja frei und musst es ja mitdenken.
Es ist, wie so viele andere Religionen, ein Werksreligion.
Mhm.
Du musst diese Dinge machen. Was in deinem Herzen los ist, ist egal.
Mhm.
Aber du musst fasten, Ramadan und das und du musst nach Mekka und du musst all diese Dinge tun, um gerecht zu sein, irgendwie.
Ja.
Ja, wenn du das nicht tust, bist du nicht gerecht, dann kannst du nur hoffen, Allah, bist du irgendwie mir gnädig.
Mhm.
Ja, aber du hast keine Sicherheit, weil kein Mensch kann diese Dinge alle tun.
Mhm.
Jeder Muslim weiß, er ist fehlerhaft, der schafft das nicht. Genauso wie wir Christen. Wir schaffen es nicht, gerecht zu sein in unserer eigenen Kraft. Der Muslim hat das gleiche Problem. Er schafft es nicht, diese Dinge alle einzuhalten.
Mhm.
Ab und zu macht es nicht richtig.
Ja.
Und er weiß es. Und dann hat er diese Schuld.
Mhm.
Und er weiß, dass er schuldig ist. Und dann hat er keine Sicherheit, dass ihn Gott annimmt. Also es ist eigentlich kein schöner Glaube, in dem Sinne, dass du ständig Angst haben musst, dass du in die Hölle kommst.
Mhm. Mhm.
Und wir Christen sind so gesegnet, dass ich kann nachts entspannt ins Bett legen und weiß, Gott, ich habe wieder den ganzen Tag versaut, aber du liebst mich so sehr, du bist am Kreuz für mich gestorben und ich bin frei. Ich habe diese Schuld nicht. Du hast mich vergeben von dem allen. Das hast du ein für alle Mal gemacht und ich liebe dich, weil du mich zuerst geliebt hast.
Mhm.
Ein Muslim kann das niemals sagen.
Die Macht der Worte.
Michael und Steve und ihre 5 Minuten.
Steve, ist jetzt endlich eine Woche vorbei. Ich will wissen, wie es weitergeht.
Ja, oder vielleicht auch nicht.
Für alle, die da das mitgekriegt haben, darum, dass der Steve manchmal, um seine häuslichen Mitbewohner zu schonen, seine Geschäfte in der Gemeinde erledigt. Alle möglich natürlich.
Natürlich.
Und da war offensichtlich nicht mehr allein, weil ein Licht abends geleuchtet hat, das vorher noch nicht brannte.
Und richtig. Jetzt? Ja, da kam ich aus der Toilette eben raus und habe dann das Licht ausgemacht und dann habe ich Schritte gehört. Und zwar zwei Paar Füße. Also 4 Füße insgesamt. Also 2 Menschen.
2 Menschen, oder auch so immer so ein Schritt und Holzbein.
Ja, das kann natürlich auch sein. Auf jeden Fall drehe ich mich dann um und sehe unsere Mesnerin hier stehen.
Ja.
Und dann hatte ich gefragt, was ich jetzt zu später Stunde eigentlich noch hier mache. Also ich habe ja schon letzte Woche erzählt, ich lasse das Licht immer aus, dass es dann so auffällig ist, weil vielleicht die Mesnerin wohnt gleich nebenan, ne, das vorbeiläuft und dann denkt sich, wer ist denn jetzt da? Ja, Michi, was hättest denn du jetzt da gesagt?
Ja, ich meine, man kann immer mit Gebet argumentieren. Also, ich wollte meine Ruhe beten.
Genau.
Oder anders, gleich mit Vorwurf, mit einem Vorwurf. Nicht mal in Ruhe beten kann man hier.
Ja, ich konnte es leider nicht, wie sagt man da jetzt, die Beweislage war vernichtend.
Mit allen Sinnen.
Mit allen Sinnen.
Das heißt, lass mich raten, du warst so perplex, dass du einfach alles erzählt hast.
Ja, richtig.
Oh Mann.
Aber ist gut. Ja, und unsere Mesnerin hat dann, ja, ich weiß gar nicht, die hat es auch nicht ganz so verstanden, glaube ich. Aber die hat es, glaube ich, ganz gut aufgenommen.
Aber das Kind daneben war traumatisiert.
Nee, das war ihr bekannter Freund oder sowas so, damals.
Also ein erwachsener Mensch. Ne?
Ein erwachsener Mensch. Und das war halt nochmal peinlich, weil den kannte ich nicht so. Und der wird sich gedacht haben, also was für ein komischer Mensch rennt dann
nachts. Das für Kradler.
Ja, aber so war das. Ich finde so Klo-Stories sind schon in der... Hast du nicht auch schon?
Also zumindest keine, die mit der Gemeinde zu tun hat. Aber ich war auf einem Missionstrip. da kommt man auch an seine Grenzen.
Ja, das stimmt.
Weil man da halt irgendwo immer hinter die Büsche dann muss, in Afrika.
Ja.
Mhm. Und das ist echt schwierig. Wenn das einfach
nicht, wenn so, nicht gewohnt ist.
Wenn man es nicht gewohnt ist. Und deshalb habe ich Tage, also da habe ich gelernt, wie faszinierend der menschliche Körper ist. Dass der tagelang ohne so Stuhlgang auskommt. Okay. Bis so eine richtige Toilette mit einem Holzverschlag und einer Tür irgendwo bei so einem kleinen afrikanischen Restaurant auf mich gewartet hat.
Ja, aber da kriegt man ja Bauchweh irgendwann, ja, oder
ich
nicht?
Ich weiß auch nicht.
Blöd.
Ein Wunder.
Also ich war ja auch in Indien und in Indien haben die ja kein Klopapier. Also zumindest in feineren Hotels schon. Mhm. Aber wenn du Pech hast und ich hatte, glaube
du hattest Pech.
Zwei Wochen Pech. Muss man halt unbedingt, ich glaube, was ist es, die rechte oder die linke? Also irgendeine, die sie dir geben. Und das war ist schon
egal,
auch
egal, wenn man nicht weiß, welche.
High five mit beide Hände. Da muss man halt zum Umarmer dann gehen in die Gemeinde, in die indische, und dann kann man ja beide Hände nehmen, um auf den Rücken zu klopfen zum Beispiel. Mhm. Aber da waren Mädels bei mir dabei und ich dachte mir schon, also für Männer, keine Ahnung, vielleicht ist es ein wenig männlich, dass man da...
Naja, will ich nicht.
Aber wir hatten hübsche Mädels dabei und ich dachte mir so, die Armen.
Die haben die dann die Taschentücher mitgenommen oder was?
Die haben...
Mal blöd gefragt.
Ich glaube, am Anfang hatten wir Rollen mit aus Schweden dabei und dann hatten wir, ich glaube, also ein paar Tage kein Klopapier. Und vielleicht haben die ja so langen Darm wie du. Wir haben übrigens einen gemeinsamen Freund, der hat einen sehr langen Darm und der kann immer nur einmal in der Woche. Mhm. Das finde ich auch faszinierend irgendwie. Ja, aber die haben, ich weiß es gar nicht, also ich habe es ja auch nicht gefragt, ne, weil das ist ja auch ein wenig unangenehm. Und wie läuft es bei dir so?
Ja, da erlebt man schon was, wenn man auf Missionen unterwegs ist. Und nebenbei, die Bibel gibt einem genau bei diesem alltäglich wichtigen Thema keinerlei Ratschläge.
Die Macht der Worte.
Revolution.
Ja, wir sind die Woche wieder im Auto unterwegs, Nadine und ich. Mhm. Und wir reden über Vergebung.
Ja.
So ein bisschen habe ich letzte Woche schon gesagt, Freestyle, ich habe nichts zum Schreiben da, deswegen fallen mir die Fragen ein und wieder aus. Aber genau, es gibt ja den schönen Spruch, vergessen und vergeben. Mhm. Nadine, erzähl doch mal, was denkst du denn über den?
Über vergessen und vergeben? Ja.
Nix. Ah, nee, sorry, vergessen.
Ja, ja, nee, das ist ja wurscht. Ich verstehe deine Frage.
Nicht vergeben, aber nicht vergessen. Entschuldigung, ja, aber für den Hörer, ja.
Ja, was ich darüber denke.
Ja.
Also, meiner Erfahrung nach merke ich oft, wenn ich mich mit Christen unterhalte, die da so Struggle haben und in so Themen wie Vergebung drin hängen, dass sie ja oft an dem Punkt sind und da im Alten Testament stecken bleiben, also in den Psalmen ist ja ganz viel mit Herr, vergelte meinen Feinden oder lass alle Schlimme über sie kommen, und ich finde, wenn wir anfangen zu vergeben, sind wir schnell an dem Punkt, wenn wir dann schon mal, was ja echt ein riesen enormer Schritt ist, da schon mal hingucken und bereit sind, unser Herz aufmachen und anfangen zu vergeben, dass wir dann zu dem Punkt auch kommen und oft auch kommen, wo wir sagen, okay, ich vergib jetzt und ich lasse die Person los, auch vor dem Kreuz, ich leg das hin, weil Herr, du wirst dich schon drum kümmern und du wirst schon deinen Zorn über ihm ausschütten, wie im Alten Testament. Und da stößt sich's bei mir alles so ein bisschen auf, weil ich mir denke, das ist schon ein Riesenschritt und es ist ehrenhaft, dahin zu kommen, und es ist total notwendig. Aber ich glaube, Gott hat mehr vor mit dir und dieser Person, die dich verletzt hat. Und ich weiß, ich lehne mich da jetzt weit aus dem Fenster, weil es gibt Verletzungen, die wirklich hart sind, die einem alles kosten und alles abverlangen, schon von der eigenen Psyche, dann bist du aus diesem Loch raus und dann sollst du noch aufhören mit diesem Karma-Denken. Ich nenne es Karma-Denken. Gott wird sich drum kümmern.
Ja.
Was ja auch nicht heißt, dass Gott sich nicht drum kümmert. Aber dieses, da nehmen wir so ein bisschen aus der Esoterik dieses Karma-Denken mit.
Also quasi, ich mache was Schlechtes, mir passiert wieder was Schlechtes.
Genau, oder ich habe jetzt vergeben, aber Herr, du wirst deinen Zorn schon über ihn ausschütten. Okay. Damit hat man angefangen zu vergeben und ist aber noch nicht fertig.
Ja.
Und deswegen ploppt es im Leben auch immer wieder auf, wo du denkst, du hast vergeben, wo du meinst, du musst wieder vors Kreuz gehen, musst diese Person wieder hinbringen und bist wieder in dieser Dauerschleife, wo du dann ein Jahr später zu Gott gehst und sagst, ey Gott, eigentlich habe ich gedacht, ich habe das überwunden, aber ich musste jetzt die Person wiederbringen. Also irgendwie ist mein Herz da immer noch total voll mit und ich habe das jetzt alles irgendwie unter einen christlichen Deckmantel gepackt. Mhm. Aber du holst es ja wieder raus und es tut mir wieder weh. Was ist hier los?
Ja, meinst du, das kommt daher, weil man sagt eben, ich habe vergeben, aber Gott kümmert sich schon drum, dass man zu seiner Lebzeit immer drüber nachdenkt, ja, hat er sich jetzt schon drum gekümmert?
Kann das sein? Ja, ich denke auch, dass man dann irgendwo die Person im Auge behält und denkt, warum geht's denn der jetzt so gut, Gott? Warum bist du der so gnädig? Also, ne? Und da vielleicht auch Neid aufkommt und Missgunst, weil du dir denkst, hey Gott, jetzt habe ich da vergeben, aber dem geht's viel zu gut. Und das ist, oh, ich glaube, das ist kein gutes Herz dahinter.
Ja, aber wie kann man, wie schafft man das, das nicht zu denken? Also weil ich, wenn du das erzählst, denke ich an meine Ex-Freundin.
Ja.
Die Beziehung war nicht sehr gut, aber sie hat auch, mich auch betrogen.
Ja.
In gewissen Aspekt.
Ja.
Und dann habe ich immer gesagt, okay, ich vergebe ihr und war dann, Gott hat sich nicht an ihr gerecht, die hat sehr viel zugenommen.
Ja.
Es tut mir leid, falls der Bruder zuhört, es tut mir leid. Aber für mich war das dann die Rache Gottes sozusagen.
Okay.
Also natürlich hat das jetzt Gott nicht gemacht.
Ja.
War halt was.
Naja, ist das so natürlich?
Weiß ich nicht genau. Aber für mich war das dann immer so, ja, ich habe ihr vergeben, aber ja, ich hab das dann immer genommen als Rechtfertigung. Das war
ja.
Ist zwar bescheuert, dass man sagt, Gott macht jemanden dick, und das stimmt ja auch nicht.
Aber Steve, hat man vergeben an dem Punkt, wo man dem anderen das ja nur darauf wartet, dass es ihm schlecht geht? Was sagst du dazu? Meinst du, das ist vergeben? Also hast du dann vergeben, ihr wirklich vergeben, wenn du siehst, wie sie jetzt da mit ein paar Kilos mehr rumläuft?
Natürlich nicht. Also weil, wenn ich davon ausgehe, wenn ich jetzt unser Verhältnis anschaue, deins und meins,
ja.
Bist du eine Person, der von mir vergeben ist, und ich hoffe, andersrum ist es auch so.
Ja.
Und ich halte nichts gegen dich und freue mich für dich, dass wir jetzt zum ERF fahren.
Ja.
Und denk mir jetzt nicht, keine Ahnung, hoffentlich geht das Benzin leer oder hoffentlich kommen wir zu spät, dass du irgendwelche Termine einhalten kannst.
Ja.
Also daher würde ich schon sagen, ja, dass es Unvergebenheit ist, aber die Frage ist, ja, wie schaffe ich das? Und da sind wir wieder bei ein paar Folgen vorher, wo die Sonne nicht unter dem Zorn untergehen soll.
Ja.
Muss ich zu der Person gehen und verbalisieren, ich vergebe dir, oder muss ich es nicht?
Also erstmal musst du zu Gott gehen und zeigen, dass du da ein Problem hast. Und dann dich halt, also ich hinterfrage mich dann, warum hänge ich denn da so drin?
Ja.
Und in dem Fall mit dem Betrügen bist du ja verletzt worden, jetzt wenn wir das deine Ex-Freundin hernehmen.
Ja.
Verletzt worden und auch in deinem Stolz. Und dann will mir Gott da für mich oder für dich dann einfach aufzeigen, dein Problem ist jetzt gerade dein Stolz. Also er will mit dir arbeiten.
Ja.
Du stellst dich ihm gegenüber und will dir aufzeigen, hey, lass uns da an die Wurzel gehen. Das ist jetzt Stolz. Und dieser Stolz führt zur Missgunst dem anderen gegenüber. Du freust dich über seine Schande, sage ich jetzt mal. Das ist die Auswirkung davon. Mhm. Und daran müssen wir arbeiten. Das ist das ist nicht Jesus-like.
Ich dachte, ich bin perfekter, aber du hast mich jetzt hier ein bisschen entblößt.
Du, Steve, ich habe da ganz viele Prozesse und ich habe das zu Genüge und immer noch. Und ich bin da bei Weitem nicht besser wie du und ich bin da auch über null nicht rausgenommen.
Ja.
Und das ist eine Königsdisziplin.
Ja, das stimmt, ja. Aber ja, das dann, im Prinzip ist es immer wieder, sorry, wenn ich das so sage, aber dieselbe Kacke von vorne.
Genau.
Jemand verletzt dich und du musst wieder deinen Stolz überwinden.
Ja.
Ist Verletzung eine Attacke gegen den Stolz?
Nicht immer.
Ja.
Es kann gegen die Ehre auch sein. Eine Attacke kann auch total ungerechtfertigt sein und also es kann ja auch eine Lüge sein, das stimmt ja nicht einmal. Aber wie weit stehst du denn in der Wahrheit, dass du die Lüge verteidigen musst oder gegen die Lüge angehen musst, wenn du doch in der Wahrheit stehst? Warum ist es dir so wichtig, den anderen dann zu entlarven?
Ja. Ja. Das stimmt. Finde ich interessant. Ich finde auch interessant, es gab mal eine Doku auf Netflix und als Podcast auch, Dr. Weiß ich nicht, was das war, irgend so ein Typ, der so ein Heiratsschwindler war.
Ja.
Ich weiß nicht, wie es hieß, die Serie, aber da war eine Frau, die war Christin in der Doku, in der Podcast-Doku, und da stand die vor Gericht und hat gesagt, du, ich habe ihm vergeben, irgendwen hat er umgebracht.
Ja.
Und sagt, du, ich habe dir vergeben, es war nicht das Beste, und ich finde, Vergebung ist auch so ein Ding, das immer gegen das Denken der Welt geht.
Ja.
Also, weil das heißt ja, Auge um Auge, Zahn um Zahn, nehmen ja Leute her, die keine Christen sind.
Genau.
Und sagen, nee, das müssen wir schon rächen.
Ja.
Ja, meinst du, das ist so ein Indiz für Christenkinder, Jesuskinder, Gotteskinder, woran die Welt uns erkennen wird?
An der Liebe untereinander, so steht es in der Bibel. An der Liebe untereinander, und wir sollen schnell sein zu vergeben.
Ja.
Und sind da und sollen ein herzliches Miteinander haben. Und wenn wir da mit reingehören wollen, dann müssen wir erstmal an unserem Herzen arbeiten, weil wir selber sind nicht in der Lage dazu. Wir sind ja auch vom Fleisch. Wir leben ja auch in dieser Welt. Wir müssen uns auch in dieser Welt durchbeißen und werden verletzt, ja? Ja. Und da denke ich an die Waffenrüstung aus Epheser 6, ne? Dann manchmal gehe ich wirklich durch die Welt mit dem Schild des Glaubens und marschiere einfach durch und werde da angefeindet. Aber da steht auch, dass wir nicht gegen Fleisch und Blut kämpfen, sondern gegen finstere Mächte und Gewalten, ja? Der alte Widersacher, der was dagegen hat, dass wir in die Freiheit kommen und Jesus ähnlicher werden. Und wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut. Wir sollen das Fleisch und Blut rausrufen, ja, das ist unser Auftrag.
Ja.
Und Jesus sagt ja auch, wir sollen unsere Feinde lieben. Mhm. Ja. Und wir sollen beten. Und was wäre denn, wenn du für deine Ex-Freundin anfängst zu beten? Dass es ihr gut geht.
Lass mal mich hier aus dem Spiel. aber hast recht, ja, klar. Ja.
Ich meine das jetzt auch generell.
Ja.
Ich fange jetzt mal mit meinem Thema an, mit meinem Onkel, der mich missbraucht hat und vorsätzlich. Mhm. Und ich habe ihn vor den Thron gebracht und ich habe gesagt, Gott, ich kann ihn nicht vergeben. Und ich bin immer wieder da hingerannt mit ihm, wirklich hingeschliffen in meiner eigenen, naja klar, Schmerz, Demütigung, mhm, und Verletztheit, Entwürdigung, und habe den mitgeschleppt. Und irgendwann habe ich gesehen, ich stehe vor dem Thron Gottes und bin damit beschäftigt, da einen mitzuschleppen.
Ja, aber was war dann der Trick, also hast du ihn dann eigentlich liegen lassen oder was?
Ich habe Hiob gelesen.
Ja.
Und bei Hiob ist es so, dass Hiob ja auch drei Freunde in dem Fall hatte, die ihn beraten haben und sagten, Hiob, du musst doch hier irgendwas falsch gemacht haben und hier irgendwas falsch gemacht haben und ja, so falsche Berater. Mhm. Und die wollten ihm ja eigentlich beistehen, dem Hiob, und den unterstützen, waren aber ja selber so mit ihrem eigenen vor Gott gut dastehen. Und ja, jetzt die richtigen Informationen rauszuballern vor Hiob, auch in sich selber gefangen und haben ihn da falsch beraten. Auf jeden Fall geht es ja letztendlich darum, wann hat sich denn Hiob sein Geschick, so heißt es bei mir in der Luther-Übersetzung, gewendet. Ganz am Schluss von der Geschichte sagt Gott zu den drei Freunden, sie sollen Opferstiere oder sie sollen Opfer bringen, und sagt zum Hiob, und Hiob, du bete für deine drei Freunde. Und wie Hiob angefangen hat, für sie zu beten, hat sich Hiob sein Geschick geändert. Er hat alles doppelt und dreifach zurückerstattet bekommen, die schönsten Töchter im Land gehabt und hat ein glückliches Leben geführt. Und da war für mich der Schlüsselpunkt, Gott will, dass ich anfange, diesen Punkt zu überwinden, mein Schmerz, meine Verletzung, weil er mich frei machen will. Und das geht nur, wenn ich mich komplett von allem frei mache und mein Herz so weit aufmache, dass ich meinen Onkel nicht wie so ein alten Lumpen mit vor den Thron bringe, sondern ihn an meine Seite stelle und um ihn ringe und sage, Gott, ich möchte dich bitten, dass du ihn seine Bußezeit auch gibst, wo er umkehren kann, wie ich umkehren konnte. Danke Gott für alles, was du mir vergeben hast, und ich möchte dich bitten, dass er entrinnt dem ewigen Gericht, sondern dass er dir begegnet, in deiner Heiligkeit auf die Knie geht und es noch zu Lebzeiten vor dir abgeben kann, dass mir vielleicht irgendwann beide vor dem Thron stehen und dich loben und preisen für das, was du bist, und ich nicht den alten Lumpen hier immer mit Herz her. Und das war der Schlüsselpunkt für mich. Und ich denke, das ist die Königsdisziplin.
Die Macht der Worte.
Aus der Sicht, aus der Sicht,
aus der Sicht und mit den Worten von.
Aus der Sicht und mit den Worten von.
So, wir hatten letzte Woche schon also quasi die Lebensgeschichte von dir, Andreas. Und jetzt klappern wir ein bisschen den Dennis noch ab. Dennis, was macht so ein schöner Mensch wie du in Eventfabrik? Nein, Spaß. Nein, was mich aber auch interessiert, wie dein Hintergrund ist, dein Kennenlernen mit Jesus und deine Kindheit, dein Aufbringen.
Ja, ich bin 38, ich fange mal so an. Ich bin 38, bin verheiratet, habe zwei Kinder. Ich bin ganz normal, sage ich jetzt mal, im christlichen Elternhaus aufgewachsen. Habe alles mitgenommen. Wir waren in so einer Baptistengemeinde damals mit meinen Eltern zusammen. Da sind die immer noch. Mhm. Und ja, irgendwann in der Jungschar war das. Da hatten wir haben wir so ein Buch durchgegangen oder ich weiß nicht mehr genau. Auf jeden Fall ganz am Ende war dann so der Aufruf, übergib dein Leben Jesus. Und das habe ich dann in meinem Zimmer ganz alleine für mich gemacht und bin runtergerannt zu meiner Mama und gesagt, Mama, ich habe mich gerade bekehrt.
Okay.
Die war dann natürlich super fröhlich und dann haben wir kurz gebetet und dann war der Drops gelutscht.
Und dann lebtest du bis in alle Ewigkeit.
Ja, genau.
Okay, also im Prinzip so ein unspektakuläres Christenleben eigentlich.
Ja.
Oder? Kann man das so sehen? Gibt es hier einen Insider vom Drops lutschen?
Nee, überhaupt nicht.
Ab jetzt schon.
Im Grunde die Kindheit auf jeden Fall. Sehr klassisch, sag ich jetzt mal. Mhm. Und im Teenageralter, da hatten wir eine Zeit, auch mit dem Andreas zusammen, hatten wir einfach so eine Zeit, wo wir irgendwie mehr Jesus gesucht haben als vorher. und hatten echt eine krasse Zeit irgendwie mit Jesus. Alle unsere Freunde im Freundeskreis hatten immer eine Bibel dabei. Wir haben uns getroffen zum Bibellesen, zum Lobpreis machen. Da hat man alles dabei, ne? Heilung, Dämonenaustreibung, alles irgendwie.
Okay.
Und das war sehr witzig und auch sehr spannend, ja, das zu erleben. Und ich weiß gar nicht, ob wir uns vorher taufen lassen haben oder danach. Bin mir gerade nicht mehr sicher, wie das war, aber ich glaube danach.
Irgendwann in der Phase, ja.
Ja, irgendwann dann in der Phase auf jeden Fall.
Okay. Wie geht's dir denn damit? Also, weil ich bin auch relativ christlich aufgewachsen. Ich hatte jetzt nicht irgendwelche großen Ausschweifungen oder sowas. Wenn du jetzt Leute hörst, die von ihrem Leben erzählen, also jetzt nur beispielsweise, weil der öfter bei mir im Podcast war, Wilhelm Bunz, der Bibelraucher, der ja zwei Leute umgebracht hat und so weiter, im Knast war und so weiter. Denkst du dir manchmal, warum bin ich so ein Braver?
Ja, das hatte ich, eine Zeit lang habe ich mir das so gedacht, aber ja, das ist ganz schnell wieder verflogen, also das habe ich einfach, keine Ahnung.
Aber hast du...
War jetzt nicht gut bei mir jetzt.
Ja, aber hast du ein paar Tipps, wo du, also keine Ahnung, wenn du jetzt sagst, es ist bei dir schnell verflogen, gibt ja trotzdem manche Christenkinder, die sagen so, keine Ahnung. Jetzt nicht, dass die Drogen ausprobieren oder sowas, aber irgendwie, wenn es zu Zeugnissen kommt, ist man doch irgendwie immer so ein bisschen derjenige, der jetzt irgendwie wirklich tief in die Tasche greifen muss, dass er ein Zeugnis findet.
Ja, also würde ich jetzt nicht so sagen. Also klar, man hat dann immer erstmal so das Gefühl, so ja, okay, der hat mehr zu erzählen als ich oder der hat eine tiefere Beziehung vielleicht zu Jesus, das denkt man ja dann schnell, weil er irgendwie krassere Sachen erlebt hat, aber ich bin eigentlich so ein Mensch, ich finde das Leben eigentlich immer geil, also egal wie, was so gerade bei mir abgeht, und deswegen hat mir das irgendwie nicht viel getan, ne? Also ich habe gesagt, okay, der hat dann halt vielleicht ein paar Storys mehr zu erzählen, aber ich kann auch dankbar sein dafür, dass ich diese Sachen nicht durchleben musste, dass ich keine Drogen nehmen musste, dass ich nicht irgendwie unendliche komische Sachen gemacht habe, ne, in meinem jungen Alter. Aber ich glaube, das ist auch dem geschuldet, dass wir ja im Teenageralter dann halt unsere krasse Zeit mit Jesus hatten, wo wir dann wirklich uns, der ganze Fokus irgendwie nur auf Jesus war. Selbst meine Mama hat dann irgendwann gesagt, so passt auf, was ihr da macht, nicht, dass ihr noch eure Hände hebt. Aber so, ja, genau. Also in diesem Kontext bin ich auch gewachsen, aber daran haben wir uns dann nicht so sehr gehalten.
Okay.
Also in die andere Richtung, genau.
Einmal ging die Hand hoch, ne?
Einmal ging die Hand hoch.
Okay, also was man schon mal draus hören kann, ist, ihr seid, also Elia-Gemeinde ist ja auch charismatischer, würde ich mal behaupten.
Könnte man so sagen.
Wie ist das bei dir, Andreas? Bist du, ich weiß, Mosaik kenne ich glaube ich gar nicht.
Ja, also definier mal charismatisch.
Also ich unterscheide zwischen... neuer Begriff, den ich gelernt habe, neocharismatisch, das sind die, die sich am Boden schmeißen, zappeln und also mit denen du nicht klar reden kannst, ohne dass nicht ein Hey, yo, rauskommt und Augen zwinkern. Und charismatisch würde ich sagen, Hände heben und in Sprachen beten und vielleicht mal ein Instrumentallied im Lobpreis haben, wo es genuschelt wird, sage ich jetzt mal.
Hände heben, ja, jetzt im Gottesdienst, Sprachengebet, im Gottesdienst nicht, sonst ja. Ne? Also heißt, es werden jetzt keine Gaben unter den Tisch gekehrt, dass man sagt, hey, das gibt's nicht. Ne? Wir hatten jetzt Samstagessen, Prophetie-Seminar bei uns in der Church. Das heißt, schon das ganze Spektrum an Gaben, aber wir gucken schon, dass der Gottesdienst, weil wir da auch viele Besucher haben. Das, für uns ist es halt wichtig, dass jemand, der im Gottesdienst da ist, der soll verstehen, was da abgeht. Ne? Mhm. Das heißt, unser Pastor, der spricht eine Sprache, die jeder versteht. Das ist nicht irgendwie so ein abgehobenes himmlischer Slang. Genau. Ja. das ist so. Das heißt, in unserem Connect, privat, was auch immer, wird schon quasi alles ausgelebt, was es gibt. Mhm. Aber der Gottesdienst an sich ist jetzt nicht so hyper neo-charismatisch, wie du es beschreiben würdest. Ja.
Okay,
aber ja. Hände heben, auf jeden Fall klar.
Ja, dann seid ihr für mich auf jeden Fall Charismatiker. Ja, ist okay. Reflektierte Charismatiker.
genau.
Bevor ich nochmal zu dir komme, Dennis, frage ich mich, warum sich eure Wege getrennt haben, also die ja in der Jugend quasi geschaut haben, dass die Hände sich nicht heben, weil es deine Mutter verboten hat, Dennis. Aber ihr wart ja als Freunde zusammen, habt ihr das gemeinsam erlebt. Warum ist jetzt der eine bei Mosaik und der andere ist bei Elia Gemeinde?
Ja, also wir hatten ja damals die Mosaik Sound, ein Verein. Damit haben wir dann Veranstaltungen gemacht.
Aha.
Und irgendwann war dann das Thema Gemeindegründung. Und zu dem Zeitpunkt haben meine Frau und ich aber schon die Elia-Gemeinde kennengelernt. Auch relativ frisch, ich glaube so ein halbes Jahr oder was das war. Mhm. Und da habe ich mich offen ausgesprochen und gesagt, so nee, also das ist unser Zuhause, die Elia. Da werden wir auch weiter hingehen und wir werden nicht mit in die Mosaik-Church gehen. Bei Andreas war es halt anders, dass er dann halt da dann mitgezogen ist. Ne?
Ja.
Okay.
Also das war irgendwie böswillig oder irgendwas. Es war einfach nur...
hat sich so ergeben.
Hat sich so ergeben im Leben.
Wir haben uns auseinander gelebt.
Okay. Jetzt interessiert mich natürlich auch, Dennis, wie du deine Frau kennengelernt hast. Du hast gesagt, du hast zwei Kinder, ne?
Ja, richtig.
Wie hast du deine Frau kennengelernt? Bist du auch so einer wie der Andreas, der sagt, okay, wenn Gott nichts sagt, dann mache ich es einfach?
Ja, schon. Ja, eigentlich schon, ja. Wie wir uns kennengelernt haben, das war im Grunde in der Berufsschule.
Mhm.
Ich hatte damals eine andere Freundin gehabt, war da dann auseinander und wollte eigentlich nichts mehr mit Frauen zu tun haben. Und meine Frau... Da, also die jetzige Frau, die saß auch da in der Berufsschule und hat, also wir sind in einer anderen Klasse gegangen. Auf jeden Fall hat sie das gesagt so mit ihrer Freundin, komm, wir suchen mal Männer, die ein grünes Shirt anhaben. Irgendwie, weil die Grünen schön fanden.
Ach so, jetzt nicht Treasure Hunting oder so?
Nee, einfach nur so.
Okay.
Und dann ja, bin ich da lang gelaufen, hatte so ein grünes Shirt an. Und dann hat sie gesagt zu ihrer Freundin, wenn der Christ ist, dann heirate ich den.
Okay.
Und dann haben wir uns über Christdienst oder irgendwie Schule oder so, haben wir uns dann connected mal und dann kam das eine auf das andere.
Okay. Okay, das ist jetzt. Und dann entstanden halt Kinder.
Nein, ganz normal. Ja,
wie lange seid ihr schon zusammen jetzt? Also verheiratet?
Also verheiratet sind wir auch 15 Jahre.
Okay.
2008 geheiratet. Ja, wir waren zweieinhalb Jahre waren wir zusammen.
Mhm.
Wir geheiratet haben. Ja.
Jetzt habe ich einen Andreas schon gefragt, jetzt frage ich dich natürlich auch, was für dich so ein Ding ist, wo du sagst, das hält deine Ehe zusammen oder das ist so ein Tipp, wo man ja vielleicht sich danach richten könnte.
Also seine Erwartungen nicht runterschrauben, aber die andere Person höher achten als sich selbst.
Mhm.
Also ich habe die Erfahrung gemacht, dass wenn man die Erwartung des Gegenübers einfach stillt, kommt das, was du erwartest, ganz schnell zurück. Aber wenn man die ganze Zeit sagt, ich erwarte das, ich will das, dann wird man immer enttäuscht werden. Weil man kann nicht von dem anderen etwas erwarten, wenn man es selber nicht gibt.
Okay. Ja, macht ein bisschen Sinn, ne?
Ja.
Okay, wir waren ja auch schon bei dem Punkt, dass ihr beide euch jetzt gemeintlich getrennt habt. Bevor wir diese Episode aufhören, machen wir so einen kleinen Cliffhanger. Wann hat es denn angefangen, dass einer von euch gesagt hat, Tickets verkaufen? Also ihr habt gesagt, ihr wart vorher noch im Mosaic Music oder sowas zusammen, oder? Oder habe ich das falsch verstanden?
Sound. Genau.
Was war das genau?
Hier müsste man ja eigentlich jetzt die ganze Geschichte von Sievens erzählen, weil das alles zusammenhängt, ne?
Ach so, ja, da fang mal doch die ersten 2 Minuten an davon.
Okay, dann fange ich mal an. Wir waren sehr begeisterte Konzertgänger, ne? Jedes Wochenende, aber sehr häufig irgendwo vor irgendeiner Bühne am Headbangen, ne? Immer rocken, Musik und so, ne? Hier Crushhead damals und.
Okay.
Kennst du vielleicht, ne?
Ja.
Genau, und mein Wunsch war es schon immer, hier in Lippe irgendwas zu organisieren, irgendwas zu veranstalten. Und ein guter Kumpel von uns, der war Lichttechniker auf diesen ganzen Events bei My Day. Weiß nicht, ob ihr das was sagt. My Day war hier in Minden, großes Festival immer.
Ich war selber in der New Metal Band.
Nice, weißt du.
Ich durfte sogar hier auf Ballingen, nee, nicht Ballingen, Christmas Rock Night haben wir gespielt.
Nein, genau, da waren wir auch immer.
Ja.
Welche Band warst du?
True Destination hießen wir. Ganz klein, einmal, zweimal Freakstock, einmal in Epital.
Okay, cool. Naja, jedenfalls hat der Kumpel mir irgendwann mal geschickt, ich glaube SMS war es damals, ne? WhatsApp gab es noch nicht. So, ey, Delirious kommt nach Lemgo, Delirious kennst du ja, ne? Mhm. Hast du Bock, das mitzuorganisieren? Ich so, Alter, auf jeden Fall, ne? Mhm. So, dann haben wir uns... bin ich mit ihm zu dem Meeting gefahren. Ich dachte, das wäre schon voll am Gange. Und dann waren wir zu viert da. Das ist unser jetziger Pastor und die anderen beiden und ich quasi. Also ey, wir haben die Idee, Delirious hier nach Lemgo zu holen. Hat jemand von euch schon Erfahrung in Eventorganisation? Nee, keiner. Mhm. Einer hat hier mit Albert Frey so ein kleines Event in Detmold gemacht, aber mehr auch nicht. Aber für uns war das irgendwie voll klar, dass Gott hier in Detmold oder in Lippe was bewegen will. Das ist ja in Lemgo. Und dass wir irgendwie voll den Ruf gespürt haben und gesagt haben, ey, wir gehen jetzt einfach los und sehen zu, dass wir das irgendwie auf die Beine gestellt bekommen. Und dann, ich glaube, ab dem Zeitmeeting war, da habe ich Dennis erzählt, so ey, hier, da geht was. Hast du Bock? Und klar hatte der Bock, ne? Mhm. Und dann war der ab dem Zeitmeeting auch schon dabei und dann haben wir das erste Event organisiert. Da waren über 1600 Personen da. War richtig cool alles, haben aber über 6000 Euro Minus gemacht, ne? Miese gemacht.
Da machen wir nächste Woche weiter mit der Miese, weil ihr seid ja bis jetzt noch nicht pleite gegangen. Aber
ihr wüsstet.
Die Macht der Worte. Vielen Dank fürs Zuhören. Folge uns auf Instagram, Spotify, YouTube und Facebook. Wenn dir diese Folge gefallen hat, abonniere unseren Kanal und wir freuen uns über 5 Sterne bei iTunes. Wenn du Fragen, Anregungen oder Verbesserungsvorschläge hast, kontaktiere uns unter diemachtderworte@mail.de. Wir hören uns nächste Woche wieder.
Von daher, das war jetzt gar nicht so die Idee, dass man jetzt eine fette Firma gründet und sagt, wir ballern jetzt Events deutschlandweit und so weiter. Das hat sich dann doch entwickelt, ne? Aber das war nicht der Gedanke von Anfang an.